We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people.
Wir haben ernsthafte Bedenken, dass das verkündete Wahlergebnis weder den Willen noch die Stimmen des venezolanischen Volkes widerspiegelt.
Das hat US-Außenminister Blinken gesagt, kurz nachdem Nicolas Maduro nach der Präsidentenwahl in Venezuela Ende Juli sich zum Sieger erklärt hatte. Ein Wahlergebnis, das viele Venezolaner anzweifeln. Für sie ist der Oppositionskandidat der Gewinner. Seit 4 Wochen nun fordern sie von Amtsinhaber Maduro, dass er die Wahlergebnisse veröffentlicht, vergeblich bisher. Die Wahlbehörde und der oberste Gerichtshof geben ihm Rückendeckung. International fallen die Reaktionen recht unterschiedlich aus. Russland und China zum Beispiel gratulieren, die USA erkennen Maduros Wiederwahl nicht an, Brasilien und Kolumbien versuchen zu vermitteln. Viel Druck ist da also auf dem Kessel gerade, aber ist das genug, um Maduro doch noch zum Rückzug zu bewegen?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katrin Materna, hallo. Viele Menschen in Venezuela wollen einen Wandel. Das war im Vorfeld dieser Präsidentenwahl deutlich zu hören. Auch weil viele in großer Armut leben. Oppositionskandidat Edmundo González sollte diesen Wandel herbeiführen. Laut Angaben der Opposition hat er auch die Mehrheit der Stimmen erhalten. Da Nicolas Maduro aber kurz nach der Wahl den Sieg für sich beansprucht hat, gibt es Protest. Wie das Regime damit umgeht, hat sich Jenny Barke angeschaut.
Jeden Samstag werden sie laut. Zehntausende Venezolaner, die im ganzen Land auf die Straße gehen, die gelb-blau-rote Fahne schwenken und gegen die Wiederwahl des Machthabers Nicolás Maduro protestieren. Ihre Vuvuzelas, Autohupen und Sprechchöre sind weithin in Venezuelas Hauptstadt Caracas zu hören. Wir werden uns Verhandlungen einfordern, rufen sie. Ihren Protest nennen sie den Protest für die Wahrheit. Selbst die Oppositionsführerin Maria Corina Machado ist einmal auf einer Kundgebung aufgetreten. Selten zeigt sie sich aus Angst, verhaftet zu werden.
Bis ein demokratischer Kandidat das Volk repräsentiert, werden wir weiter auf die Straße gehen.
Ihr Oppositionsbündnis wirft der Regierung Wahlfälschung vor, reklamiert den Sieg für sich und ihren Kandidaten Edmundo González Urrutia. Offiziell jedoch ist Maduro der alte, neue Sieger der Wahl, dazu erklärt von seiner regierungstreuen Wahlbehörde. Daran hat nicht nur die Opposition Zweifel, auch ein UN-Bericht hat die Wahl als unglaubwürdig eingestuft. Wer Kritik in Venezuela auf der Straße vorträgt, riskiert die Freiheit, wie ein Video aus den sozialen Medien zeigt. Ein Soldat der venezolanischen Nationalgarde nimmt einen älteren Mann in Maracay fest, einer kleinen Stadt nahe Caracas. Mit Gewalt ziehen sie ihn in ihr Militärfahrzeug. Umstehende Zeugen rufen Libertad, Freiheit, fragen nach seinem Namen. Der Protest ein Risiko, das viele Venezolaner nicht in Kauf nehmen können oder wollen, sagt ein Aktivist, der namentlich nicht genannt werden möchte.
Viele Freunde von mir haben sehr viel Angst. Viele werden verfolgt, müssen sich verstecken. Ich war davon überrascht, wie viele Menschen sich getraut haben, an Protesten teilzunehmen. Aber ich würde zum Beispiel nicht mit meiner Partnerin hingehen. Meine Mutter hat mich gebeten, nicht hinzugehen. Kinder sieht man auch nicht auf den Demonstrationen. Spannung liegt in
Maduro erhöht den Druck. Etwa 300 politisch Inhaftierte gab es vor der Wahl. Nun sind es nach Zahlen mehrerer Menschenrechtsorganisationen bereits über 2500. Bereits während des Wahlkampfs kam es vermehrt zu Festnahmen.
Quiero decirles.
In Lateinamerika hat es keine Repression mehr dieses Ausmaßes gegeben, seit dem Putsch in Chile durch Pinochet 1973.
Sagt Marino Alvarado von der venezolanischen Menschenrechtsorganisation Provea. Willkürlich werden Menschen verhaftet, erfahren keinen Grund für die Festnahme und werden nicht über ihre Rechte aufgeklärt. Einen solchen Fall schildert eine Venezolanerin. Der Betroffene ist ihr Bruder.
Sie haben ihm Terrorismus vorgeworfen und dass er zum Hass anstachelt. Mein Bruder war davon überrascht, hat sich verteidigt, hat gesagt, dass er sich nie politisch geäußert habe.
Viele der Festgenommenen gelten als verschwunden. Die Sicherheitskräfte informieren oft nicht darüber, in welches Gefängnis sie gebracht werden. So berichten viele Angehörige, dass sie Tage, teils wochenlang verzweifelt nach den Inhaftierten suchen. Wer in Haft gerät, trifft auf menschenunwürdige Bedingungen, sagt Umberto Prado, der mit seiner NGO die Missstände in den Gefängnissen Venezuelas seit 20 Jahren beobachtet.
Es gibt Korruption. Minderheiten werden ohne Respekt behandelt. Sie sind nicht nur dem Missbrauch ausgesetzt, sie müssen auch noch ihren Aufenthalt selbst zahlen. In unserem Land ist der Gefangene kein Mensch. Und jegliche Rechte der Insassen werden ignoriert. Deshalb sind unsere Gefängnisse im internationalen Vergleich mit die schlimmsten.
Staatschef Maduro bezeichnet die Gefängnisse hingegen als Orte maximaler Sicherheit. Einer dieser Orte, Tocoron. Das Gefängnis mit rund 7000 Häftlingen war bis vor einem Jahr in Hand der Tren de Aragua, der mächtigsten Bande Venezuelas, die in Drogenschmuggel, illegalen Bergbau, Menschenhandel und Schutzgelderpressung verwickelt ist. Hinter Gittern hatten sie ihr eigenes Herrschaftssystem eingerichtet, mit Restaurants, Tanzclub, sogar einem kleinen Zoo. 2023 stürmten etwa 11.000 Soldaten Tocoron, um es wieder in staatliche Kontrolle zu bringen. Die Bandenchefs konnten jedoch fliehen, weshalb Menschenrechtsanwalt Umberto Prado vermutet, dass die Stürmung des Gefängnisses abgesprochen war. Nun will Maduro Tocoron wieder eröffnen und droht denen, die er für kriminell hält.
Ich habe Tocoron fertiggestellt. Ich werde euch da alle reinstecken mit der maximalen Sicherheit, damit ihr für eure Taten bestraft werdet.
23 Gefängnisse gibt es in Venezuela, davon nur eines für Frauen. Alle heillos überfüllt. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Provea waren 2023 fast doppelt so viele Menschen inhaftiert, wie Plätze vorhanden waren. Besonders für Frauen ist die Situation prekär, die wegen der fehlenden Plätze teils sogar gemeinsam mit Männern in einer Zelle sitzen, sagt Provea-Anwältin Karen Varela.
Neben allen anderen Problemen leiden Frauen zusätzlich darunter, dass sie beispielsweise als Mütter keinen Schutz bekommen, wenn sie stillen. Auch ihre Kinder bekommen keine Versorgung. Zusätzlich sind sie sexuellem Missbrauch durch andere Inhaftierte und die Gefängniswärter ausgesetzt.
Dianette Blanco hat die Zustände ein Jahr lang ertragen müssen. Die Erinnerungen daran werden sie ihr Leben lang verfolgen.
Ich hatte 4 Monate keinen Kontakt zu meiner Familie. Nur weil ich damals einen Protest begleitet habe, wurde ich gefoltert und Teile meines Körpers wurden unter Strom gesetzt. In der Etage über meiner Zelle habe ich Schreie und das Wimmern von Gefolterten gehört. Das war ein Horror, den ich nie vergessen werde.
Amnesty International bestätigt die Folter. Inhaftierte würden teils monatelang von Angehörigen isoliert, bekämen kaum Trinkwasser und nur in äußersten Notfällen medizinische Versorgung. Auch Minderjährige sind vor den Festnahmen nicht sicher. Maduro bezeichnet sie als subversive Kräfte, beschuldigt die USA, Kolumbien, Peru und Chile, sie zu Terroristen auszubilden. Auch unter Journalisten wittert Maduro Terroristen. 4 von ihnen sind wegen Terrorismusverdachts festgenommen worden. 30 Jahre Gefängnis drohen ihnen. Wie allen, die kritisch Bericht erstatten. Im Land gibt es keine Pressefreiheit. Online oder über ausländische Kanäle Informationen abzusetzen, ist hochriskant. Dennoch würden viele ihre Berichterstattung nicht aufgeben, sagt eine Journalistin aus Maracaibo.
Einige von uns haben Nachrichten erhalten, dass wir aufpassen sollen, dass wir uns nicht aus dem Haus begeben sollen. Sie wollen uns einschüchtern. Ich als Journalistin werde aber immer auf der Seite der Demokratie, Freiheit und Menschenrechte stehen. Ich will sichtbar machen, was hier geschieht.
Dass sich die Lage beruhigt oder gar die Situation in den Gefängnissen verbessert, ist nicht in Sicht. Maduro hat angekündigt, 2 Hochsicherheitsgefängnisse neu zu eröffnen. Dort würde es keine Gnade geben und alle würden umerzogen.
Über die Festnahmewelle und die Lage in den Gefängnissen in Venezuela hat Jenny Barke berichtet. Und mit ihr spreche ich jetzt auch. Hallo, Frau Barke.
Hallo.
Vielleicht noch mal zur Einordnung. Welche Belege gibt es eigentlich dafür, dass diese Wahl tatsächlich manipuliert wurde und die Opposition recht hat mit der Behauptung, ihr Kandidat habe gewonnen?
Ja, zunächst einmal wirkte die Auszählung selbst unglaubwürdig. In der Wahlnacht nämlich gab es stundenlange Verzögerungen. Die Zwischenergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Und dann hieß es plötzlich pauschal, dass der alte Machthaber Nicolas Maduro die Wahl wieder gewonnen habe mit 51,2%. Und die Resultate der einzelnen Wahlbüros, die hat das Regime bis heute nicht nachgeliefert. Mit der Begründung, die fehlten wegen eines massiven Cyberangriffs auf das Wahlsystem. Aber auch dafür gibt es keinerlei Beweise. Wahlbeobachter der Opposition haben außerdem in der Nacht Resultate gesammelt von etwa 80% der Wahlmaschinen. Die haben sie im Anschluss im Netz veröffentlicht. Und auch die deuten darauf hin, dass der Oppositionskandidat Edmundo González Urrutia doppelt so viele Stimmen wie Maduro erhalten habe. Und dann gab es ja auch noch internationale Wahlbeobachter der Organisation amerikanischer Staaten, OAS, die die Wahl nicht anerkannt haben. Und auch die UN stuft sie als unglaubwürdig ein. Und zuletzt hat auch noch vergangenen Donnerstag, das war sehr spannend, selbst ein hoher Wahlbeobachter aus Venezuela selbst sich getraut, öffentlich die Wahl als intransparent zu kritisieren.
Das Regime, das reagiert ja mit Härte. Was hört man denn darüber jetzt einen Monat nach der Wahl? Welche Chancen sich die Demonstrierenden und die Opposition noch ausrechnen, dass sie hier doch noch einen Regimewechsel herbeiführen können?
Ja, also viele hoffen immer noch darauf. Das sieht man daran, dass immer noch relativ viele auf die Straße gehen. Wäre diese Hoffnung nicht mehr da, dann würden die Menschen diese Risiken nicht ins Kauf nehmen. Denn die willkürlichen Repressalien sind ja ganz heftig und die Opposition ruft immer wieder dazu auf, regelmäßig zu Protesten zu gehen. Und auch die Oppositionsführer, also Maria Corina Machado, die Chefin der liberalen Partei Vente Venezuela, und der Präsidentschaftskandidat Edmundo González Urrutia, die rufen dazu auf, obwohl ihnen die Festnahme droht. Machado zeigt sich sogar öffentlich auf Kundgebungen, geht damit ein hohes Risiko ein. Urrutia selbst ist seit dem 30. Juli allerdings untergetaucht.
Aber was bräuchte es denn dafür, um diesen Wechsel herbeizuführen?
Ja, ganz entscheidend ist weiterhin die internationale Unterstützung, denn so wie es aktuell aussieht, ist es unwahrscheinlich, dass Maduro sich von sich aus bewegt. Die Verfolgung der Opposition zeigt das Gegenteil. Erst gab es ein Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft gegen die Oppositionsführer, jetzt diese Woche eine Vorladung zum Verhör. Urrutia hätte eigentlich dazu am Montagmorgen Ortszeit erscheinen sollen, ist er aber nicht aus Sorge vor der Voreingenommenheit der Staatsanwaltschaft. Wäre er bei diesem Termin festgenommen worden, hätten ihm bis zu 30 Jahren Haft gedroht. Und es gibt auch noch viel Druck von anderen Staaten, die das Ergebnis nicht anerkennen, unter anderem von den USA. Und auch die EU hat sich klar gegen den Sieg gestellt, alle mit der Begründung, dass detaillierte Wahlergebnisse fehlen. Und wenn wir jetzt genau drauf schauen, gibt es zwei Möglichkeiten, die Experten als wahrscheinlich sehen. Erstens, Maduro erstickt wie 2018 alle Proteste im Land. Er tritt ja auch immer repressiver auf, das zeigt aber auch seine Nervosität. Und anders als 2018 liegen ja diesmal eindeutig Wahlbeweise oder Beweise vor, dass die Wahl manipuliert wurde. Und Maduro müsste jetzt seine Autokratie verfestigen. Er müsste sich also weiter nach außen abschotten, die Grenzen dicht machen. Das wäre ein Rückzug ins Innere, vergleichbar zum Beispiel mit Belarus. Und um so zu handeln, bräuchte er feste Verbündete, China und Russland zum Beispiel, weil er auf Exporte seines Öls angewiesen ist, um überhaupt die Wirtschaft am Laufen zu halten. Beispiele der Region zeigen aber auch, es geht, auch wenn der Halt in der Bevölkerung dahin ist, können sich manche Autokraten noch Jahre an der Macht halten, Stichwort Daniel Ortega in Nicaragua. Und die zweite Option, die Experten sehen, ist, dass der Druck sich noch verstärken könnte und dass sich dadurch doch noch was bewegt. Denn Maduro ist ganz stark auf das Militär angewiesen, das hinter ihm steht. Und wenn der Druck stärker wird, könnte sich das dann irgendwann gegen ihn wenden. Dann könnte seine Macht weiter bröckeln. Also da sieht man, beide Möglichkeiten sind in Betracht gezogen. Beide Entwicklungen sind möglich.
Danke für das Gespräch.
Gerne.
Ja, das war Jenny Barke über die Lage der Opposition. Sie ist Korrespondentin für Mittelamerika. International fallen die Reaktionen, wie gesagt, recht unterschiedlich aus. Maduro hat da Rückhalt von seinen Partnern, also Russland, China oder Kuba. Die USA erkennen seinen Sieg nicht an. Aber wie ist das in der Region, in Lateinamerika? Also darüber spreche ich jetzt mit Anne Herberg in Rio de Janeiro. Hallo.
Hallo.
Wie reagieren denn die Länder Lateinamerikas auf die Situation nach der Wahl in Venezuela?
Also es gab ja unterschiedliche Reaktionen, aber mittlerweile kann man sagen, also außer Bolivien, Nicaragua, Kuba gibt es eigentlich kaum eine Regierung, die tatsächlich Maduro als den Wahlsieger anerkennt. Also ganz klar haben sich ja jetzt gerade nochmal geäußert, gemeinsam mit den USA und auch der EU, die meisten lateinamerikanischen Länder, unter anderem Argentinien, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, Peru etc., die haben gesagt, dass eben auch die Anerkennung jetzt dieser Wahl von Maduro, dass das absolut haltlos wäre. Bemerkenswert ist da durchaus, dass das Kommuniqué ja nicht nur von konservativen Regierungen, Peru, Argentinien, unterschrieben wurde, sondern eben auch vom progressiven chilenischen Präsidenten Gabriel Boric oder vom Präsidenten Guatemalas, auch ein Mitte-Links-Politiker, die ganz klar gesagt haben, wir haben gar keinen Zweifel daran, dass diese Wahl manipuliert wurde. Also eine ganz klare Äußerung. Und dann gibt es ja eben noch in der Region eigentlich für Venezuela die wichtigsten Länder, weil linke Regierungen, die eine langjährige Freundschaft mit der Chavez-Regierung gepflegt haben, die sich jetzt eben auch kritisch geäußert haben. Ich spreche von Brasilien, Kolumbien und Mexiko.
Brasilien und Kolumbien, die nehmen ja eine Sonderrolle ein. Die haben dieses Kommuniqué ja auch nicht unterschrieben. Und sie treten als Vermittler auf. Mit welcher Intention?
Sie treten als Vermittler auf, aber sie haben doch eine ganz klare Position. Sie haben die Wahl nicht anerkannt und sie drängen gemeinsam auf eine transparente Veröffentlichung eben von, Zitat, aufgeschlüsselten und überprüfbaren Daten. Es gibt, das hat Lula persönlich so gesagt, er sieht bisher keinen Beweis für den Sieg von niemand, aber er hat jetzt zum ersten Mal, und das sind neue Worte von Brasiliens Präsident Lula, er hat Maduro ganz scharf kritisiert. Er hat gesagt, okay, ich sehe das noch nicht als eine Diktatur. Ich sehe das aber als ein, Zitat, sehr unangenehmes Regime mit autoritärer Tendenz. Und das ist doch eine 180-Grad-Kehrtwende, weil vor einem Jahr hat der Maduro ja noch in Brasilia empfangen und hat gesagt, also Geschichten über autoritäre Tendenzen, das sei ja ein Narrativ etc. Also das ist schon eine neue Wende, aber trotzdem versuchen eben Kolumbien und Brasilien als die Venezuela am nahestehendsten Nachbarn da zu vermitteln. Sie versuchen eben nicht, die Gesprächskanäle zuzumachen. Sie setzen eher auf eine Softpower, versuchen hinter den Türen mit beiden Parteien im Gespräch zu bleiben. Celso Amorim ist ja ständig vor Ort, der Chefverhandler von Brasilien, und versuchen da eben eine Lösung zu finden. Sie sagen, wir wollen diese Ergebnisse veröffentlicht haben. Sie haben auch Neuwahlen ins Spiel gebracht. Sie haben eine Koalitionsregierung ins Spiel gebracht. Bisher sind sie aber auch mit diesem Weg nicht weit gekommen.
Nun ist es ja so, dass es Umfragen gab vor der Wahl in Venezuela, und da gab es offenbar ungefähr 5 Millionen Menschen, die darüber nachdenken, das Land zu verlassen. Das ist ja eine schwierige Aussicht für die Region, oder?
Naja, bereits seit Jahren verlassen die Venezolaner ja ihr Land. Also es sind ja schon, die neuesten Zahlen waren, glaube ich, 7,7 Millionen Venezolaner, die ihre Heimat verlassen haben. Also das sind mehr Menschen, als aus Syrien oder der Ukraine geflohen sind. Länder, in denen Kriege toben, und am meisten fliehen eben in die Nachbarländer. Allein in Kolumbien sind es fast 3 Millionen. Danach kommt gleich Brasilien, Peru. Viele fliehen auch über die Nachbarländer in die USA. Und das bringt natürlich eine große Herausforderung mit sich, also gerade in Kolumbien. Wie nehmen wir die ganzen Menschen in einem Sozialsystem auf? Es sind ja viel auch eher die ärmeren und nicht so gut ausgebildeten Leute, die in den Nachbarländern bleiben. Also Leute mit Universitätsabschluss, die gehen dann eventuell gleich in die USA oder nach Spanien. Das heißt, das ist auch teilweise sehr, sehr schwierig zu integrieren. Es gibt mittlerweile auch innenpolitische Konflikte über diese Migration, beispielsweise in Chile, wo das eine politisch ganz, ganz große Rolle spielt, sich viele, vor allem von rechts, damit auch Politik gemacht wird. Also die Venezolaner hätten damals den Virus in der Pandemie gebracht. Die Venezolaner stehen für steigende Kriminalitätsraten. Das sind ähnliche Diskurse, die wir auch in Europa kennen. Aber grundsätzlich muss man eben sagen, dass es immer schwieriger wird, mit diesen Migrationsströmen umzugehen. Und das ist ja nicht nur in Lateinamerika so, sondern es beeinflusst ja mittlerweile auch den Wahlkampf in den USA, denn auch das ist ja ein großes Zielland für Venezolaner, die ihr Land verlassen.
Frau Herberg, ich würde abschließend gerne noch fragen, Sie haben es ja schon gesagt, in Brasilien und Kolumbien versuchen ihr Bestes, um zu vermitteln. Bislang sind aber die Ergebnisse nicht von Erfolg gekrönt. Wie wird denn das diskutiert? Glaubt man wirklich, dass man Maduro dazu bewegen kann, da noch für Transparenz zu sorgen?
Also hier in Brasilien in der Presse gibt es da unterschiedliche Stimmen, wie erfolgversprechend man sich verständigt auf die Strategie Brasiliens, da eher mit Softpower vorzugehen. Auf der anderen Seite ist ja die Position zu sagen, gut, wir verhärten jetzt nochmal die Sanktionen. Da sagt ja Lula und sein außenpolitischer Berater Celso Amorim, da sind wir ganz klar dagegen. Wir sehen, dass das im Grunde nichts bringt. Das ist ihre Position, das trifft nur die Schwächsten der Bevölkerung. Es gibt ein paar Zahlen, die tatsächlich dafür sprechen, also als ab 2015 die Sanktionen gegen das Maduro-Regime ausgeweitet wurden, ist die Zahl der Leute, die Venezuela verlassen haben, sprunghaft angestiegen. Parallel dazu wird das Maduro-Regime auch autoritärer. Ich will nicht sagen, dass die Sanktionen dazu geführt haben, aber man sieht halt deutlich, sie haben nicht dazu geführt, Maduro in die Knie zu zwingen. Ich glaube, es ist so ein bisschen Ratlosigkeit auch in der Region, was man tun soll, weil es herrscht in Südamerika eine ganz klare Übereinkunft, dass man sich nicht einmischt in andere Länder, also sozusagen da einen Angriff fährt. Man weiß aber auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl im Moment, was man noch tun kann, außer eben einfach den Druck auf allen Seiten zu erhöhen und hoffen, dass sich Maduro doch noch bewegt oder dass der Druck im eigenen Land doch größer wird.
Einschätzungen von unserer Korrespondentin in Rio waren das. Danke, Frau Herberg.
Bitteschön.
Die Region ist also nicht eins im Umgang mit Venezuela. Und Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die zu Lateinamerika forscht, hält das für ein wesentliches Problem. Hallo, Frau Ziller.
Hallo, Frau Pantarna.
Hat Sie an den Reaktionen international irgendetwas überrascht?
Nicht wirklich. Es gibt die Gemäßigten, die versuchen nur auf die Verfahren sozusagen zu beharren und zu sagen, wir brauchen die Wahlakten, um überhaupt das Wahlergebnis ermitteln zu können. Und dann gibt es die, die, wie Sie das beschrieben haben, entweder den einen oder den anderen Sieger anerkennen. Im Moment müsste man sagen, dass für die Region die Priorität eigentlich Stabilität ist und nicht Instabilität, die eigentlich das Ergebnis von Demokratisierungsprozessen sein könnte oder wenn man mehr Druck macht. Und das ist das Problem, dass die Demokratie in der Region eigentlich Stabilität und einen geordneten Übergang priorisieren als eine Demokratisierung, die möglicherweise hohe Kosten für das Land und für die Region haben könnte.
Was genau meinen Sie damit?
Es gibt keine koordinierte Aktion mit starkem Druck in der Region auf die Maduro-Regierung. Und es gibt schon Einzelaussagen. Das alles bleibt nicht ganz wirkungslos, aber es erzeugt nicht wirklich eine Bewegung. Venezuela ist eher isoliert. Es gibt keine regionale Institution, die da eine entscheidende Rolle spielen kann. Venezuela ist von Mercosur ausgeschlossen und in der OAS, in der Organisation Amerikanischer Staaten, gab es schon Resolutionen für die Veröffentlichung der Akten und für die Einhaltung demokratischer Regeln, aber sie haben keinen Hebel. Das heißt, alles, was in der Region zurzeit gemacht wird, kann nicht wirklich was bewirken. Also wenn es eine Spaltung in den Streitkräften gäbe, dann können vielleicht nationale und regionale Akteure mit bestimmten Gruppen in den Streitkräften verhandeln, Garantien anbieten und so weiter. Aber man muss etwas haben, woran man ansetzen kann. Und im Moment sehe ich das nicht.
Jetzt gab es ja am Freitag eine Erklärung der USA gemeinsam mit relativ vielen Regierungen in der Region, mit Argentinien, Costa Rica, Chile, Ecuador und so weiter, die sich gemeinsam gegen die Erklärung des obersten Gerichtshofs in Venezuela verwehrt haben, das ja das Ergebnis der Wahl bestätigt hat. Ist das etwas, was Maduro in irgendeiner Weise wirklich interessiert?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Maduro ist angewiesen auf die Unterstützung von Kuba, von Russland, von Iran, der Türkei, sozusagen eine gewisse politische Rückendeckung anbieten und vor allem das Öl abnehmen. Und Kuba ist auch involviert im Sicherheitsbereich, beratend und aber auch operativ. Wichtig für Maduro ist, dass das so bleibt, dass diese Unterstützung nachhaltig ist. Ob jetzt andere Regierungen, von denen er gar nicht abhängig ist, sich für oder gegen das Urteil des obersten Gerichtshofs melden und äußern, das ändert sozusagen gar nichts für Maduro. Und außerdem, es ist erwartbar. Man kennt die Fronten, man kennt die Reflexe. Das ändert für Maduro in der Machtbalance gar nichts.
Welche Rolle haben die USA denn in diesem Moment?
Für Venezuela ist relevant nicht, was die USA sagen, sondern was sie machen, was die Regierung unternimmt in den USA gegenüber Venezuela. Also Erklärungen, Mitteilungen, Symbolpolitik, das ändert für Maduro nichts. Die entscheidende Frage für Maduro ist, wie geht man mit Sanktionen um? Und in der Region sind die USA das einzige Land, das konkrete Sanktionen gegenüber Venezuela und Mitgliedern der Regierung verhängt. In der letzten Zeit hatte die Regierung der USA Sanktionen gelockert. Das war im Vorfeld der Wahlen und es gehörte zu den Vereinbarungen im Rahmen der Gespräche, der geheimen Gespräche im Katar, von denen wir wissen, dass sie stattgefunden haben, aber nicht die Einzelheiten. Dazu muss man sagen, dass diese Lockerung der Sanktionen nicht nur Venezuela dienlich war und nicht nur eine Förderung war zur demokratischen Abhaltung von Wahlen, sondern es gab auch ein Interesse, eine zusätzliche Ölquelle für Europa und für die USA zu haben im Kontext des russischen Krieges gegen die Ukraine. Und für Maduro oder seine Regierung ist es relevant, inwiefern, wenn sie die Macht verlassen sollten, inwiefern die USA sie strafrechtlich verfolgen wird, ob sie dann Auslieferung wollen und so weiter und so fort. Also tatsächlich ist für die Regierung Maduro und die USA sind ein wichtiger Gesprächspartner. Und was in diesem Bereich gemacht oder nicht gemacht wird, das ändert schon was für Maduro.
Also jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie ist Ihre Prognose bis zum Amtsantritt, der ja im Januar ist?
Ich erwarte nicht viel Wandel. Ich erwarte keine großen Überraschungen. Aber ich glaube, es wäre extrem wichtig, dass der Druck regional, international, aber natürlich vor allem national, sich darauf fokussiert, die Repression zu mildern. Also hier werden Menschenrechte extrem massiv verletzt. Es sind Leute umgekommen, Leute werden gefoltert und sie verschwinden. Und bevor wir von einem Regimewechsel sprechen, bevor wir uns überlegen, wie kann man dazu verhelfen, dass Venezuela sich demokratisiert, soll diese Repression gestoppt werden. Das wäre der Beginn.
Frau Ziller, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Claudia Ziller von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin war das über die Aussichten auf einen Regimewechsel in Venezuela. In der nächsten Folge geht's bei uns um den US-Bundesstaat Oregon. Dort haben Anfang des Jahres die ersten Magic Mushroom-Zentren eröffnet. Und eigentlich wollte man da auch im Umgang mit harten Drogen eher Hilfe anbieten künftig, statt mit Strafen zu drohen. Warum die Regierung da aber doch zurückrudert, das ist das Thema der nächsten Weltzeit. Mein Name ist Katrin Materna. Bis bald.